Herzlich willkommen zum Podcast Money Talks mit Frank Grell. Heute mit der Erkenntnis, warum Frauen vielleicht sich schlechter um ihr Geld kümmern, nicht so gut aufgestellt sind in wirtschaftlichen Dingen, weniger gutes Verständnis haben für die Verhandlung um ihr Geld und um das Geld. Und vielleicht gibt es eine Lösung, die nicht alleine mit der Behandlung des Geldes zu tun haben, sondern vielleicht ist die Lösung ein anderes Denken. Vielleicht ist dies die Lösung, das Mindset einfach anders auszurichten. Ein paar nackte Zahlen von Frauen und Geld. Frauen investieren im Schnitt seltener am Kapitalmarkt als Männer. Ihnen geht somit die Chance auf attraktivere Renditen. Zudem sparen Frauen tendenziell weniger als Männer. Im sogenannten Gender Pay Gap, also der Unterschied zwischen den Gehältern der Geschlechter, das wird im Gender Pay Gap aufgezeigt, verdienten Frauen im Jahr 2022 rund 18% weniger als ihre männlichen Kollegen. Weniger pro Stunde, weniger auch gesamt. Im sogenannten Gender Pension Gap, aus der unterschiedlichen Erwerbsbiografie, ergibt sich die Differenz in der Rentenauszahlung zwischen Männern und Frauen. Die Rente von Männern ist im Durchschnitt rund 30% höher. Liebe Frauen, Geld ist nun mal das wichtigste Mittel für Freiheit. Ihr Männer habt es schon eher begriffen, aber ist das wirklich unsere Domestizierung? Ist das wirklich unser Aufwachsen? Ist das wirklich unser Verhalten? Ist das vielleicht auch unser Denken? Das möchte ich in diesem Podcast einmal erörtern, weil ich glaube, es gibt eine Betrachtungsweise, die nicht zu Ende gedacht ist. Also, Frauen verdienen weniger, haben weniger Vermögen, weniger Rente und natürlich kümmern sich viele nicht um Geld. Woran liegt das? Eigenes Geld zu haben heißt, unabhängig zu sein, Entscheidungen frei treffen zu können, ohne Rücksicht auf den Partner oder zum Beispiel auf die Eltern. Eigentlich hätten wir viel früher beginnen sollen. Diesen Satz würden viele Frauen und Männer vermutlich unterschreiben. Denn von finanzieller Gleichberechtigung und Selbstbestimmung ist Deutschland im Jahr 2023/24 noch weit entfernt. Frauen haben schon Interesse, aber woran liegt das? Natürlich beginnt dies in der Erziehung und im Elternhaus. Das eigene Geld in der Partnerschaft oder Familie für sich zu haben, da ist Gleichberechtigung bestimmt nicht vorhanden, aber doch schon viel, viel, viel besser. Natürlich arbeiten mehr Frauen in Teilzeit. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat in den Jahren 2002 bis 2017, also in 15 Jahren, die Vermögensstände alle 5 Jahre neu erfasst. Und das Vermögen ist in Höhe von 30.000 Euro mehr auf dem Konto der Männer als auf dem Frauen. 30.000 Euro in 5 Jahren, anders ausgedrückt, pro Jahr 6.000 Euro hat ein Mann mehr Vermögen auf dem Konto. Aber das Interesse alleine für das Thema ändert noch nicht die Handlungsweise. Laut Statistischem Bundesamt trägt die geschlechtsspezifische Lohnlücke 18%. Das heißt, Frauen verdienen im Schnitt 18% weniger. Sie arbeiten häufiger in Teilzeit, auch deshalb haben sie weniger Monatseinkommen in Summe als Männer. Die Gründe? Frauen wählen noch immer oft schlechter bezahlte Berufe, sind mehr für Social Care. Sie werden halt nicht Ingenieurin, sondern Altenpflegerin. Wenn die Kinder kommen, steigen sie aus dem Job aus und kehren in Teilzeit zurück. Bei Gehaltsverhandlungen sind sie bestimmt auch etwas zögerlicher. Die Folgen? Finanzielle Abhängigkeiten in der Familie oder Partnerschaften, prekäre Lebenssituationen, vor allem für Alleinerziehende und im Alter. Das Fatale aber ist, Frauen haben nicht nur weniger Geld, sie machen auch weniger draus. Das zeigt zumindest der Gender Investment Gap in Deutschland. Zahlen des Deutschen Aktieninstitutes zeigen, Frauen investieren deutlich seltener in Aktien als Männer. 2021 gab es 4,3 Millionen Aktionärinnen und 7,8 Millionen Aktionäre. Also nicht ganz 2:1. Das Mannheimer Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung hat das Finanzwissen von Frauen und Männern untersucht. Und sie haben beobachtet, dass es zwischen Männern und Frauen zwar eine echte Wissenslücke im Finanzwissen gibt, diese jedoch vergrößert wird, weil es den Frauen an Selbstbewusstsein fehlt. Aha, hier haben wir das erste Mal einen Hinweis, dass es nicht alleine um Erziehung und um Geschlechterneutralität oder Geschlechterdifferenz geht, sondern dass es vielleicht auch was mit dem Verhalten zu tun hat. Fehlendes Selbstbewusstsein ist aber nicht auf die ältere Generation begrenzt, die vielleicht noch stärker im Rollenbild verhaftet ist. Nein, sie besteht auch zwischen jüngeren Frauen und jüngeren Männern. Wenn Frauen aktiv werden beim Thema Geld, machen sie das grundsätzlich nicht schlechter als Männer, nur anders. Sie investieren zum Beispiel häufiger in Aktienfonds als in Einzelaktien, also in Papiere einzelner Unternehmen. Und Frauen investieren an der Börse oft in andere Produkte. Sie stecken ihr Geld lieber in nachhaltige Anlagen. Aber mit dem fehlenden Selbstbewusstsein wird das natürlich immer wieder ausgebremst, weil der nächste Schritt immer wieder mit Gedanken hinterfragt ist. Frauen handeln deswegen weniger risikoavers und im Durchschnitt sieht man aber keine großen Unterschiede in der Performance. Die Rendite ist bei Anlegerinnen und Anlegern etwa gleich. Aber am Kapitalmarkt sind sie nicht so sehr beteiligt. Das hat natürlich auch dann gesamtgesellschaftliche Auswirkungen auf die Zukunft. Also, erstens, der Mann ist keine Altersversorgung. Zweitens, Altersarmut ist in Deutschland weiblich. Jede dritte Frau meint, dass sie sich mit ihren Finanzen auf Du und Du befindet und dass sie gut geregelt sind. Das widerspricht den nackten Zahlen. Frauen haben im Schnitt 1.316 Euro an Altersrente erhalten 2023. Männer hingegen 1.728. Das sind 412 Euro mehr. Also das sind diese 30% Unterschied. Natürlich ist es noch ein bisschen anders, Ost wie West. Im Osten ist der Unterschied nicht ganz so groß, weil in der ehemaligen DDR einfach mehr gearbeitet worden ist und das auch in Vollzeit. Warum bekommen jetzt Frauen weniger Rente? Dazu sagt die Universität Mannheim, der wahrscheinlichste Grund ist, dass Frauen häufiger als Männer nach der Geburt ihres Kindes eine Arbeitszeit reduzieren. Drastischen Folgen für Finanzen und ihre spätere Rente. Das könnte die selbstbewusste Frau aber innerhalb der Familie ausgleichen. Auch der rücksichtsvolle Mann auch innerhalb der Familie ausgleichen. Die durchschnittliche Witwenrente in Deutschland beläuft sich aber auf gerade mal 734 Euro. Das heißt, hier ist wieder, der Mann ist keine Altersversorgung. Die Witwenrente sind 734 Euro, da kann niemand von leben. Die hinterbliebenen Rente ist also nicht höher als das, was irgendwie von Vaterstaat als Mindesteinkommen bezeichnet wird. Also kein Verlass. Jetzt gibt es aktuell ja eine ganze Menge Frauen, die sich sehr stark machen für dieses Thema. Mir sind weniger die Männer bisher aufgefallen. Und Tipps aus den Podcasts, den Frauenforen. Was können Frauen tun, um die Rente, den längsten Urlaub ihres Lebens ein wenig, um die 30% zu vermindern oder Gleichberechtigung zu erzielen? Die wichtigsten 5, die ich gefunden habe, ist Gehalt. Also ein höheres Einkommen ist der Schlüssel zu einer besseren Altersvorsorge. Also den nächsten Gehaltssprung selbst in die Hand nehmen, indem Sie Gehälter in der Branche vergleichen und bei entsprechenden Leistungen eine Gehaltserhöhung vom Arbeit einfordern. Zweitens, die Gleichberechtigung bei der Fürsorge. Karriereziele und Ambitionen können oft mit dem Partner oder der Partnerin besprochen werden. Sich gemeinsam zu kümmern und das Geld auch gerecht aufzuteilen. Drittens, Sparpotenziale im Alltag auch nutzen. Also viele unbewusste Ausgaben halten uns davon ab, Geld zur Seite zu legen. Wenn ich mir regelmäßig mein Einkommen angucke und bewusst Geld ausgebe und bewusst Sparziele verhandle, dann ist das die Idee, mehr auf die richtige Seite zu bringen. Vierte Ziel war mit kleinen Beiträgen anfangen, weil zum Vermögensaufbau ist es halt auch gut, eine kleinere Summe zu haben, um den Zinseszinseffekt zu nutzen, um später doch ein wenig mehr zu haben. Und der fünfte Tipp ist die Steuerersparnisse profitieren, also im ETF mit Rürup was machen, die Sonderausgaben geltend machen, um im Alter mit einfach mehr Geld für sich zu haben. Aber bringen diese Tipps wirklich was? Der erste Hinweis war schon, dass Selbstbewusstsein fehlt. Der Tipp fehlte jetzt. Also ich würde gern mit euch nicht das Problem bewundern, sondern Lösungen finden. Wie lässt sich das Problem ändern? Natürlich spielt unsere Sozialisierung eine Rolle. Das möchte ich überhaupt nicht unter den Tisch kennen. Frauen hatten oft kein eigenes Konto. Kinder und Küche gelten heute noch als Metier der Frauen. Und bis 58 durfte eine Frau kein eigenes Konto haben. Und ich glaube, bis Anfang der 70er ohne Zustimmung des Mannes nicht arbeiten. Aber in jeder Evolution wurden die Anpassungen schneller gemacht. Tiere, wir Menschen können uns eigentlich viel schneller anpassen, also mit diesem Zeitraum von 40, 50 Jahren. Natürlich ist das so, dass wir Schwierigkeiten haben, auf einmal das jetzt wegzudiskutieren und zu sagen, wir können das jetzt ändern. Aber ich habe halt mich lange auf die Suche gemacht, warum es andere Lösungen geben muss. Ich glaube, das Mindset muss verändert werden und mich hat lange umgetrieben oder mich treibt um, ist das wirklich die Erziehung, ist das wirklich das Verhalten, ist das wirklich diese soziale Ader, ist das wirklich die Ausbeutung sozusagen von Arbeitgebern, nur weil Frauen nicht so sehr um Gehalt verhandeln. Das will ich in Teilen gerne gelten lassen, aber. Ich möchte eine andere Idee mit ins Spiel bringen, die des Mindsets. Wenn Sie selbst einmal sich vorstellen, wenn ihr euch vorstellt, wie sieht mein Leben in 10 bis 15 Jahren aus? Und ich frage dich jetzt, ob du darüber eine ganz konkrete, wie sieht mein Leben in 10 bis 15 Jahren aus? Also ich heute und 10 Jahre älter oder 15 Jahre älter, weiß ich, wie mein Leben da aussieht. Und kann ich mir das konkret vorstellen? Zum Beispiel, wir nehmen mitten im Erwerbsleben, in 5 bis 10 Jahren möchte ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Das ist eine vage Vorstellung. Die konkrete Vorstellung, in 5 bis 10 Jahren möchte ich an den Stadtrand gezogen sein, ich möchte ein Haus mit Garten abbezahlt haben und am Wochenende mit den Kindern im Garten arbeiten. So, das wäre jetzt der Unterschied. Noch vielleicht für die Berufsstarter, vage. In 5 Jahren möchte ich nicht mehr in dieser WG wohnen, ich möchte lieber einen Job haben, der mir Spaß macht. Vage. Nicht messbar und kein Zeitlimit dran. Die konkrete Vorstellung, in 5 Jahren möchte ich als festes Teammitglied in einer Architekturfirma etabliert sein. Ich möchte zentral leben, sodass ich Freizeitangebote oder berufliche Verpflichtungen mit dem Fahrrad anfahren kann. Also einigen fällt es wahrscheinlich leicht von euch, sich etwas vorzustellen, anderen fällt es schwer. Warum ist das so? Menschen können zwischen sich, wie denke ich, und wie denke ich über andere, also dem anderen, unterscheiden. Das ist eine immens wichtige Fähigkeit. In der Neurowissenschaft wurde das mit einem Bildgebungsverfahren festgestellt, dass Menschen eine verminderte Aktivierung in bestimmten Bereichen ihres Gehirns aufweisen, wenn sie über andere Menschen nachdenken. Und dass sie über eine stärkere Aktivierung bei Selbstreflexion aufweisen. Die Verhaltensforscher und Psychologen haben sich mit dieser Zukunftsvisualisierung in ersten Studien befasst. Und viele Menschen aktivieren, wenn sie an ihr zukünftiges Selbst denken, den Teil des Gehirns, in dem wir die Informationen über fremde Menschen verarbeiten. Andere hingegen aktivieren die Teile des Gehirns, in denen wir Gedanken über uns selbst verarbeiten. Das heißt, wir denken anscheinend, wenn wir langfristig denken, 10 bis 15 Jahren, in unterschiedlichen Teilen des Gehirns. Die Studie zeigt ebenso, dass bei denjenigen, die in ihrem gegenwärtigen und zukünftigen Selbst denselben Teil des Gehirns aktivieren, eher bereit waren, längerfristig auf ihr Geld zu verzichten. Also wer sein gegenwärtiges und zukünftiges Selbst, also nicht der Vergleich mit anderen, der ist eher bereit, Geld zu verzichten oder halt zu sparen. Und diejenigen, die mehr in der Denke des Fremden, des anderen arbeiten oder des Gehirnes dort verarbeite, sind weniger bereit, ihr Geld für die Zukunft zu sparen. Aha. Das ist jetzt der zweite Ansatz neben dem Selbstbewusstsein, dass vielleicht wir unterschiedlich denken. Einfach ausgedrückt, für einige Menschen ist langfristiges Sparen beinahe genauso gut wie das jetzt verfügbare Geld in einem Fremden in die Hand zu drücken. Es gibt psychologisch neurowissenschaftliche Belege, dass es unterschiedliche Menschen eine unterschiedliche Bindungsqualität zu ihrer Zukunft haben. Es fällt also manchen schwerer, an die Zukunft zu denken, andere nicht. Die Fähigkeit, die eigene Zukunft visualisieren zu können, ist aber für das Finanzverhalten extrem wichtig. Denn Menschen, denen es einfach fällt, eine Verbindung mit ihrer Zukunft aufzubauen, zeigen in vielerlei Hinsicht einen komplett anderen Umgang mit Geld. Wenn ich Rentenplanung mache, ich plane den längsten Urlaub deines Lebens, dann versuche ich Bilder in dir zu erzeugen und abzufragen, wie stellst du dir das Leben vor? Weil nur wenn ich weiß, was deine Vorstellungen sind, weiß ich ja auch, welches Anlageprodukt dazu führt. Und ich habe mal festgestellt, dass die Leute, die eine klare Vorstellung haben von da, wo sie hinwollen, wie wollen sie leben, viel einfacher in den Entscheidungen war. Wenn mir einer sagte, Mensch, ich will nicht mehr so viel arbeiten ab 55, ich möchte mich dann mehr engagieren in meinem Verein und dann möchte ich lieber lange Spaziergänge machen durch Naturschutzgebiete und ich möchte dann gerne Theaterbesuche machen, dann reduziere ich etwas, dafür brauche ich Geld. Wenn er das in seinem selbstgewählten Kontext gesagt hat, dann war er auch bereit, dafür Geld zur Verfügung zu legen. In den Forschungen von Tom Matar hat er festgestellt, dass Spitzenverdiener mit einer konkreten Verbindung zu ihrer Zukunft viel mehr wahrscheinlicher hohe Beiträge in ihre private Altersversorgung zahlen, als Spitzenverdiener mit einer vagen Verbindung zu ihrer Zukunft. Derselbe Trend wie bei Spitzenverdiener tritt auch in den Einkommensgruppen auf. Hier nähert sich doch der Verdacht, dass Frauen eventuell nicht so langfristige Pläne haben. Kann das denn sein? Denn wenn die Fähigkeit, eine Verbindung zwischen gegenwärtigen und zukünftigen Selbst zu haben, Einfluss auf das Anlageprozedere hat, dann ist Altersvorsorge, der Umgang mit Schulden, der Aufbau von Finanzpolstern, wofür man halt Geld braucht, auch eine bestimmte Geisteshaltung, nenne ich die konkrete Verbindung zu meiner Zukunft. Zum Beispiel ist bekannt, dass Frauen länger leben als Männer, dass Frauen allerdings häufig weniger gespart haben als Männer. Altersarmut trifft deshalb vor allem Frauen. Die Art und Weise, wie dieses Problem diskutiert wird, fokussiert jedoch einseitig die finanzielle Seite. Frauen wird dazu geraten, mehr zu sparen. Das ist aber nicht ganz richtig. Geld ist ein Grund. Der Mindset ist ein anderer. Viele Haushalte arrangieren ihre Finanzen auf eine Art und Weise, die Frauen dazu bewegt, kurzfristig zu denken. Denn mit einem langfristigen Zeitevolution zeigen wir ein besseres Finanzverhalten. Weniger Schulden, höhere Vermögensstände, mehr Einlage in Altersvorsorge. Wir schauen uns in der Regel jedoch nicht an, dass Haushalte häufig ihre Finanzen auf eine Art und Weise arrangieren, dass Frauen dazu bewegt werden, kurzfristig zu denken, während sie Männer dazu bewegt, langfristig zu denken. Also, Frauen müssen eher kurzfristige Investitionen überschauen, den Einkauf, die Förderung der Kinder, der Kulturbedarf, also Dinge, die in zeitnahem Horizont anstehen. Männer haben eher die Geduld, es auch über einen längeren Zeithorizont. Ich finanziere Autos langfristiger, ich kaufe Immobilien langfristiger, mache vielleicht auch Altersvorsorge. Eine Studie unter knapp 1000 Menschen ergab, dass Männer für die Unterfangen angaben, dass ihre Partner, das A bis F, also A war Lebensmittel, Drogerieeinkauf, Geburtstagsgeschenke, Weihnachtsgeschenke, Kleidung, Kinderversorgung, dass dafür mehr die Frauen verantwortlich waren. Und dass sie selbst dafür verantwortlich sahen, wie zum Beispiel Rücklagen, Altersvorsorge. Es musste also immer gewählt werden, ich oder mein Partner. Die Frauen bestätigten, dass ihre Partner in diesem Bereich, Rücklagen, Altersvorsorge, zuständig waren. Sie sollten deshalb, also das Denken muss verändert werden. Es muss eine Gleichberechtigung des Denkens passieren. Das ist nicht so leicht, weil die anderen Gründe könnten wir eher schimpfen. Wird zu schlecht bezahlt und. Wenn der Grund im lang- oder kurzfristigen Denken ist, dann kann man das sicherlich einfach ändern. Aber das einfache Ändern hat ja mit dem Alltag zu tun und Einkauf von Geburtstagsgeschenken, Lebensmittel, Drogerie, Kleidung, Kinderversorgung, Kita ist natürlich eher ein Frauentriebe. Das heißt, der an Frauen gerichtete Tipp, Frauen arbeiten im Schnitt weniger als Männern und sammeln deshalb häufig geringere Rentenansprachen. Sie sollten diverse Mittel und Wege suchen, um die finanzielle Situation im Ruhestand zu verbessern. Aber sie sollten auch häufiger daran denken, an die Zukunft. Und die Fähigkeit, langfristig zu denken, ist die wichtige Voraussetzung für den besseren Umgang mit Geld. Wie macht man das jetzt? Das würde ich gerne ans Ende dieses Podcasts stellen, also wie ich das ändern kann. Ich würde das gerne noch Thema noch einmal konkretisieren. Vielleicht sind wir uns einig, dass Frauen die Welt beherrschen würden. Ich sage würden. Frauen sind empathischer, Frauen sind klüger, Frauen sind besser schon im Kindergarten, in der Schule. Frauen beherrschen die Welt. Warum scheitern sie daran, die Welt zu beherrschen? Weil sie einfach sich selbst zurücknehmen. Weil sie einfach in ihrem Selbstbewusstsein nicht so auftreten. Und weil sie einfach sagen, Mensch, ich lasse dem anderen den Vortritt. Das ist grundsätzlich richtig, das ist grundsätzlich gut und wir sollten alle mehr davon haben, weil es hat Vorteile. Ich möchte euch jetzt den Vorteile von langfristigem Denken erklären. Es gibt bei mir das Pinguinprinzip, ich glaube Hirschhausen hat schon mal davon erzählt. Das Pinguinprinzip zeigt uns, wir haben diese Geschichte selbst erlebt, ich war mit meiner Frau zur Hochzeitsreise nach Südafrika geflogen und wir waren auch ein paar Tage in Kapstadt und haben Boulders Bay besucht. Boulders Bay ist ein Strandabschnitt, der ca. 45 Autominuten von Kapstadt entfernt in Simonstown, südlichster Punkt, liegt. Hier sind Brillenpinguine beheimatet. Im Table Mountain Nationalpark am Strand von Foxy Beach leben ca. 3000 Brillenpinguine. Und wir setzten uns jetzt da in den Sand und sahen den niedlichen Tieren zu. Ich dachte aber schnell, was für komische Tiere, ja fast mitleidig, was für arme Geschöpfe. Untersetzte rundliche Figur, zu kleine Flügel zum Abheben und zum Gehen hat der liebe Gott auch noch die Knie vergessen. Boah, ist das beschwerlich, Fehlkonstruktion. Der Nationalpark lud uns damals ein, mit dem Pinguin im Meer zu schwimmen. Das Wasser war kalt am Cape Point, dennoch wagten wir es. Da sprangen die Pinguine mit uns ins Wasser und schwammen. Ich war beeindruckt, wie wendig Brillenpinguine im Wasser sind. Sie schwammen im Wasser wie ein junger Gott. Boah, war ich beeindruckt. Sie waren vor mir, hinter mir, neben mir, so schnell konnte ich gar nicht sehen. Pinguine sind hervorragende Schwimmer und sind im Wasser in ihrem Element. Die können aus der Energie aus einem Liter Benzin 2000 Kilometer weit schwimmen. Das ist besser als alles, was sie bisher erschaffen haben. Und ich dachte, Fehlkonstruktion. Die Pinguine haben mir bis heute zwei Dinge immer wieder in meinem Gedächtnis verankert. Erstens, wie schnell ich urteile. Ich sehe sie am Strand, Fehlkonstruktion. Und wie sehr ich damit daneben liegen kann. Gerade wenn ich Menschen nur in einer Situation sehe. Und zweitens, wie wichtig die Umgebung ist, damit das, was du hast, überhaupt zum Vorschein kommen kann. Menschen ändern sich nicht komplett. Wenn du als Pinguin geboren wirst, dann ändert auch Psychotherapie in diesem Leben, macht in diesem Leben keinen Löwen mehr aus dir. Und ein guter Menschenkenner, ein Psychotherapeut, wird nicht lange darüber reden wollen, warum es wichtig ist, so stark zu sein wie der König der Tiere. Der Menschenkenner wird sich fragen, was du kannst, wer du bist, was deine Stärken sind. Stärken zu stärken ist viel sinnvoller, als seine Schwächen zu arbeiten. Und wenn sie glauben, es müsste immer so sein, dass ein anderer stärker ist, ein kleiner Trost, andere gibt schon genug. Vielleicht ist das eine Idee des langfristigen Denkens. Ich muss nicht so sein wie andere, sondern ich muss in meinen Stärken sein. Dafür muss ich Wissen, Selbstbewusstsein aufbauen, was meine Stärken sind. Und dafür muss ich einen Plan entwickeln, wo ich denn hin will. Denn wenn du nun Pinguin bist und du stehst am Strand oder in der Wüste, dann liegt es nicht an dir, wenn es nicht so läuft. Aber du musst kleine Schritte machen zu deinem Wasser, zu deinem Element, dann musst du springen und dann weißt du, wie es sich anfühlt, zu Hause zu sein. Diese Stärke, diese Kurzfristigkeit zu erkennen und diese Stärke zu haben, das finde ich gut. Das, würde ich sagen, ist die richtige Einstellung. Das müsste das Thema sein. Also, Stärken, Stärken. Shantideva, ein Mönch aus dem 8. Jahrhundert, war ein Königssohn aus Südindien. Und Shantideva hat verschiedene Schriften verfasst, die damals im 8. Jahrhundert sehr, sehr begehrt und verehrt worden sind. Und der zweite Vorteil von langfristigem Denken kann sein, gibt es ein Problem, dann gibt es zwei Antwortmöglichkeiten. Nein, dann brauchst du dir auch keine Sorgen machen. Dann gibt es ein Problem, ja, dann ist eine weitere Frage zu stellen. Kann ich etwas dagegen tun? Ja, ich kann gegen das Problem etwas tun, dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Und die dritte Möglichkeit, nein, ich kann nichts gegen das Problem tun, dann brauchst du dir auch keine Sorgen machen. Die Erläuterung von Shantideva ist eigentlich, lebe dein Leben und wenn es ein Problem gibt, mach dir alles andere, aber keine Sorgen. Entweder kannst du es lösen, dann ist es gelöst und wenn du es nicht lösen kannst, brauchst du dir auch keine Sorgen machen. Hier kommt wieder zum Vorschein, das Selbstbewusstsein zu haben, es wird schon so kommen, wie es kommt. Es wird sich schon so ausgehen, wie es sich ausgeht. Das ist der Vorteil des langfristigen Denkens. Wenn wir in die Wissenschaft schauen, dann lautet für ein erfülltes Leben die Glücksformel emotionale Intelligenz und mentale Intelligenz. Emotionale Intelligenz beschreibt die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle korrekt wahrzunehmen, zu verstehen und zu beeinflussen. Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle wahrzunehmen, zu verstehen und zu beeinflussen. Emotionale Intelligenz. Und die mentale Intelligenz ist dann vor allen Dingen die Dinge zu wissen, die ich nicht tun soll. Du versinkst nicht in Selbstmitleid, du lässt dich nicht ausbremsen durch Selbstzweifel, Machtlosigkeit, Energieverschwendung, diffuse Erwartung, Ungeduld, Zukunftsangst oder auch nostalgische Gefühle. Wenn du also emotional und mentale Intelligenz bist, dann ist das eigentlich der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Aber es gibt keinen Zugang zum Wissen über diese Werkzeuge, sondern ich muss mich danach verhalten. Das können wir beim anderen Mal detaillierter ausführen, wie diese Werkzeuge sind. Aber sind wir uns einig, dass grundsätzlich Frauen in der emotionalen Intelligenz weiter vorne sind, in der mentalen Intelligenz aber vielleicht etwas aufholen müssen? So wie jeder Sportler, das kommen wir jetzt zu den Formeln, wie man das ändern kann, so wie jeder Sportler, jeder Profisportler am Start Visualisierungstechniken hat, die schon länger angewandt sind, wo Sportpsychologen den Athleten helfen, sich in Situationen des Wettkampfes kleinteilig und mit allen Sinnen vorzustellen. Wie du auf der Spitze der Skisprungschanze zu stehst, wie du den Wind und die Kälte merkst, die um die Ohren weht. Wenn die Wettkämpfer dann tatsächlich an der Spitze stehen, dann haben sie die Situation in ihrem Kopf sowie den angestrebten Erfolg schon mehrfach durchgespielt. Welche Visualisierungstechniken hier hilfreich sind, um sich das Alter vorzustellen, da muss man einfach sehen, dass man klare Bilder dafür braucht. Man braucht einfach ganz klare Bilder, wie ich mir das vorstellen soll. Natürlich haben Frauen es hier wieder etwas schwerer, sich im Alter konkret vorzustellen, als es Männer haben. Das liegt aber mit dem Selbstbild und dem Selbstbewusstsein wieder. Männern macht es weniger aus zu altern als Frauen, also zumindest im Durchschnitt. Das ist auch untersucht und so eine Studie wurde jüngst mit 50.000 Kunden an der mexikanischen Bank wiederholt und hier war das auch so, dass dass Frauen deutlich, deutlich weniger sich vorstellen wollten. Also Tom Matar, ein Verhaltensforscher, ein deutscher Verhaltensforscher, aber lebend in Großbritannien, in Edinburgh, hat darüber sich viele Gedanken gemacht und es gibt einfach den Beleg, dass wenn du dich damit beschäftigst über die Langfristigkeit, das Geld auch besser bei dir da ist. Also ich möchte die nackten Zahlen und das Mindset, das kümmert um Frauen, gar nicht in Abwege stellen. Aber ich möchte zwei Dinge zusätzlich in den Topf werfen, die vielleicht für die Zukunft mehr Gewicht erfordern. Das eine ist das Selbstbewusstsein. Und das zweite ist eigentlich, wie denken wir dann? Und wir müssen ins langfristige Denken kommen. Und wer jetzt Übungen dazu braucht, wie kann ich das machen? Schreibt mir einfach. Es gibt einfache Übungen, ob ich mir jetzt einen Brief schreibe, ob ich das jetzt einfach ausarbeite, ob ich einfach eine andere Person mal frage, ob ich Gesprächspartner mache. Das ist gar kein Problem, aber es ist erstrebenswert, sich mit Langfristigkeit zu beschäftigen, denn Geld folgt eher dem, der langfristig denkt. Vielleicht können wir das Bild aufnehmen, da, wo immer an das Geld gedacht wird, langfristiger an das Geld gedacht wird, fühlt das Geld sich vielleicht wohler und bleibt dort. Das ist eine Mindset-Strategie. Die wissenschaftlichen, wirtschaftlichen Zahlen unterscheiden sich in der Interpretation. Aber ich glaube, ich lebe mit 4 Frauen zusammen. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass sie in Zukunft über dasselbe Geld verfügen. Vielleicht ist das ein Anstoß, der euch inspiriert, mit mir ins Gespräch zu kommen. Ich werde das weiter pushen, verfolgen, zum Ausdruck bringen. Ich hoffe, ihr freut euch über den Input und bleibt uns gewogen. Viel, viel Freude mit dem Podcast und mit allen weiteren. Und euch alles Gute. Bis demnächst. Euer Frank Reif.